Heute sprechen wir ein bisschen über die Milch. Und wie der Titel es schon sagt, die Milch macht's oder alles Käse. Wir wissen ja, dass die Werbung erzählt, dass wenn wir keine Milch trinken, naja, dann fallen die Knochen irgendwann auseinander und dann können wir nicht mehr rumspazieren. Oder die Kinder werden nicht wachsen oder, naja, das Oder geht immer weiter und weiter und weiter. Es gibt nichts Besseres als Milch. Aber der Mensch ist das einzigste Lebewesen, das nach der Entwöhnung noch Milch gebraucht. Katzen mögen natürlich Milch, aber Tierärzte werden uns sagen und haben es auch breit und weit veröffentlicht, dass man den Katzen lieber nie Milch geben muss, weil sie dann Nierenschaden erleiden. Also das ist ein künstliches Milchkonsum. Also nur der Mensch glaubt, dass Milch das Beste ist nach der Entwöhnung. Also wie steht's mit der Milch? Wie steht's mit den Milchprodukten? Was ist wahr? Was ist nicht wahr? Und kommen wir schauen mal. Hier haben wir ein Kalb, das trinkt Milch und so soll's auch sein. Ein Kalb hat Milch nötig, muss ja wachsen. Und Milch hat reichlich Ernährung, ausgezeichnet für ein Kalb. Und der Mensch, der hat auch Milch. Die Muttermilch ist ausgezeichnet geeignet für das Wachstum eines jungen Lebewesens, wenn er ein Mensch ist. Heutzutage in der Industrie, Kühe werden gezüchtet, dass die Milch maximal ist. Und eine gute Milchkuh wird 40 Liter Milch pro Tag zeugen. Wenn sie eine außergewöhnliche Kuh ist, 80 Liter. Wenn sie eine weltberühmte Kuh ist, über 120 Liter pro Tag. Und natürlich muss so ein Euter gestützt werden mit einem, wie sagt man da, ein Euterhalter. Das kann ja kein Büstenhalter sein, ne? Ein Euterhalter. Sonst reißt das ganze Ding los. Denn so ein Euter wiegt natürlich sehr, sehr viel. Natürlich nicht 80 Kilogramm, denn er wird ja dann 2-3 Mal, manchmal sogar 4 Mal gemolken am Tag. Aber immerhin ganz beträchtlich. Jetzt normale Kühe sehen natürlich nicht so aus in der Natur. Also wenn man die Büffel sich betrachtet, von denen man wahrscheinlich die Kuh herleiten kann, naja, dann so ein Büffel produziert zwischen 3 und 4 Liter pro Tag. Gerade genug für ein Kalb. Und das ist natürlich schon außergewöhnlich. Aber so sehen die Milchprodukte aus auf euren Regalen. Und das sieht alles sehr attraktiv aus. Und jeder denkt, naja, das ist das Allerbeste. Was ist gut dran? Was ist gut dran? Kalzium. Sehr viel Kalzium in der Milch. Und darum muss jeder Milch konsumieren. Die Kuh natürlich muss Kalzium in die Milch einbauen, trinkt von morgens bis abends nur Milch, damit sie genug Kalzium in ihre Milch tun kann, damit wir Kalzium bekommen können, ja oder nein? Natürlich nicht. Wo kriegt die arme Kuh ihre Milch her? Aus dem Futter, das sie frisst, und das ist keine Milch. Also normales Gras produziert oder gibt genug Kalzium für Milchproduktion, natürlich mit Beifütterung und so weiter. Werden alle anderen Produkte hinzugefügt. Aber wir schauen mal, was sagt die Wissenschaft, Biologie und Wissenschaft darunter, Proceedings of the Society of Experimental Biology and Medicine, sagt, von allen Säugetieren hat die menschliche Muttermilch den geringsten Proteingehalt und das niedrigste Verhältnis von Casein, das ist das Eiweiß, das man in Milch findet, zur Molke. Also wenn man die Milch gerinnt, dann hat man Molke und Casein. Und Muttermilch hat den geringsten Proteingehalt von allen Säugetieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Also die Zusammensetzung von Milch ist Fett, Protein, das ist Casein und Molkenprotein, der größte Teil ist Casein. Und dann der Zucker ist ein Sonderzucker, das ist Laktose. Besteht aus Galaktose und Glucose. Casein in der Kuhmilch wird durch dem Enzym Renin verdaut. Und dieser Enzym wird produziert in der Magenwand von einem Kalb oder in der Magenwand von einem Schwein hat man auch Casein für natürlich Schweinemilch. Und dieser Enzym ist sozusagen abwesend bei einem Baby. Bei Babys wird es etwas anders gemacht. Der Eiweiß oder das Eiweiß wird verdaut, weil die Mutter einen Bacillus in der Brust produziert, Bacillus bifidus, der beim Trinken dann mit aufgenommen wird und dann hilft das bei der Rinnung von Casein, damit er leichter verdaulich ist. Und dieses hört natürlich auf, wenn man nicht mehr von der Brust trinkt. Also dieser Enzym Renin fällt aus, wenn das Kalb abgewöhnt ist. Und naja, und dann kann es keine Milch mehr vertragen. Und wenn der Enzym nicht mehr aktiv ist, weil der Gen, der ihn produziert, ausgeschaltet ist, dann wird das Kalb krank werden oder sterben sogar, wenn man weiterhin Milch gibt. Bei Menschen, anderes Protein zur Verdauung, Bacterium bifidus, so wie schon gesagt, dadurch wird ein Großteil Casein nicht verdaut, wenn man diese Produkte nicht in der Ernährung normalerweise bekommt. Naja, das bekommt man natürlich nicht, wenn man die Kuhmilch aus einem Glas trinkt. Und das Problem liegt bei der Kuhmilch als hauptsächlich in der Verdauung des Caseins. Casein ist ein ganz besonderes Eiweiß. Es ist strukturell immer angebracht für die Art, in der es erscheint. Also alle Säugetiere haben Casein. Aber das Casein ist anders in seiner Aminosäurenzusammensetzung bei einer Kuh oder bei einem Menschen oder bei einem Hasen. Es ist anders und genau geeignet für das bestimmte Lebewesen. Da sind auch andere Probleme mit Casein, weil da bestimmte Übereinstimmungen sind bei den verschiedenen Tierarten. Kann es sein, dass wenn so ein Casein aufgenommen wird oder verdaut wird, dass er nicht vollkommen verdaut wird. Und der Mensch und auch andere Säugetiere haben das Vermögen, um unverdaute Proteinstücke aufzunehmen. Denn wenn ein Baby ganz jung ist, die erste Milch heißt Kolostrum und die enthält Antikörper und das sind Proteine. Aber die dürfen nicht verdaut werden, also sind sie resistent gegen Enzyme und werden im Ganzen translokiert ins Blut, sonst hätte man ja keine Immunität davon. Und diese Möglichkeit von der Translokierung von einem Eiweiß unverdaut oder teils unverdaut besteht sogar noch beim Erwachsenen. Also wir können solche Brockeneiweiß ins Blut bekommen. Jetzt, wenn das genau das Gleiche ist wie menschliches Eiweiß, dann ist es nicht ein Problem, aber sobald es von einem anderen Tier kommt oder einer anderen Art, dann kann der Körper reagieren auf dieses Eiweiß, als ob es ein Fremdeiweiß ist. Und dann macht man einen Antikörper. Und wenn man einen Antikörper macht, dann kann man dieses Eiweiß natürlich vernichten. Aber das Problem ist, was, wenn die Aminosäurenzusammensetzung so ist, wie bei einigen von unseren Zellen es auch ist? Dann können wir einen Antikörper gegen uns selbst machen. Und was nennt man das? Das nennt man eine Autoimmunkrankheit. Also Milch, weil das Eiweiß ziemlich gleich ist wie viele von unseren eigenen Eiweißarten, ist sehr geneigt, um Autoimmunkrankheiten zu zeugen. So, können wir schauen ein bisschen weiter in das Problem hinein. Also die Menschenmilch hat 1,2 Milligramm Protein pro Liter. Und es dauert 120 Tage, bis ein Baby das Gewicht verdoppelt. Ein Pferd dagegen hat genau zweimal so viel Protein, Casein, 2,4 Milligramm pro Liter. Und es braucht nur 60 Tage. Also 120, 60. Zweimal so viel, zweimal so schnell. im Wachstum. Eine Kuh 3,3, nur 47 Tage zur Verdopplung des Gewichts. Ein Bock 4,1, 19 Tage. Ein Hund 7,1, 8 Tage. Eine Katze 9,5, 7 Tage. Und eine Ratte 11,8, 4,5 Tage. Also wenn Eiweiß das Kriterium ist, dann müsste man eigentlich nur Rattenmilch trinken. Aber keiner will natürlich Rattenmilch trinken, das hört sich nicht so gut an, also bleiben wir bei der Kuhmilch. Und dann haben wir das Problem, dass eine Kuh mit diesem Eiweiß ihr Gewicht dreimal schneller verdoppelt als ein Mensch. Gut, was ist das Problem? Da ist dreimal so viel Eiweiß, also die Kuh wächst, das Kalb wächst dreimal so schnell. Jetzt ein Mensch, wenn er geboren wird, ist ein winziges Lebewesen und steht natürlich sofort auf und rennt rum und sagt, hallo, wo ist der Spielpark? Ja oder nein? Natürlich nicht, aber ein Kalb? Ja oder nein? Absolut, ein Kalb steht auf und rennt sofort rum und die Energie, die das Kalb als Ernährung bekommt, geht in Wachstum, in Muskulatur. Bei Menschen nicht. Was ist das wichtigste Organ oder der wichtigste Organ, der sich entwickeln muss beim Menschen nach der Geburt? Das Gehirn. Das Gehirn. Gut, und woraus besteht das? Aus Eiweiß oder hauptsächlich aus Fetten? Es besteht aus Fetten. Also in der Ernährung muss das Verhältnis Fett zu Eiweiß beim Menschen ganz anders aussehen als bei einer Kuh. Und darum ist es so, dass sich herausgestellt hat, dass Menschen, die von Anfang an auf Kuhmilch, mit Kuhmilch ernährt werden, wesentlich geringer Intelligent Quotient, wie sagt man da, Intelligenz zeigen als diejenigen, die Muttersmilch bekommen. Ist ja auch logisch, denn für Gehirnentwicklung hat man Muttersmilch nötig und nicht Kuhmilch. Und eine Kuh braucht auch nie ein Mathematikexamen durchkommen. Also wäre es besser, wenn der Mensch lieber Muttersmilch bekommt, als was er Kuhmilch bekommt. Also Kuhmilch 100% geeignet für eine Kuh, aber überhaupt nicht geeignet für einen Menschen. Kann der Mensch wachsen damit? Ja, kann sogar gewaltig wachsen, kann sogar größer werden als andere Babys. Also heutzutage betrachtet man zwei Babys, das eine kriegt Kuhmilch, das andere nicht. Das ist eine Riesenknabe und das ist ein Knirps. Und dann denkt man, puh, was ist denn das für eine Ernährung hier mit so einem Halbgewachsenen hier? Schau dir mal meinen an, wie stark und der ist. Naja, der ist vielleicht stark, weil er denkt, der ist eine Kuh. Aber der andere denkt, er will Mathematiker werden. Der Kopf ist etwas größer. Also nicht immer nur auf das Eiweiß schauen. Kein Joghurt für Babys, weil Kuhmilch die Niere belastet. Also hier ist ein Medical Tribune-Artikel, genau das Gleiche wie bei einer Katze. Die Säure, die gezeugt wird von Kuhmilch, ist, weil sie so reichhaltig an Eiweiß ist, zu hochwertig und es führt zu Nierenschaden. Und Journal of Pediatric Gastroenterology, wir sollten uns bemühen, Nahrungsmittel zu verwenden, die den Nahrungsstoffforderungen der älteren Kinder entsprechen und schädliche Wirkungen ausschließen. Kuhmilch erfüllt diesen Standard nicht. Also das ist allgemein in der Wissenschaft, aber nicht in der Werbung. Hier ist noch ein Zitat von dem Journal Pediatrics, Babys, die mit Vollmilch von Kühen während der zweiten 6 Monate ihres Lebens ernährt werden, haben um 30% höheren Blutverlust durch den Darm und einen signifikanten Eisenverlust mit dem Stuhlgang. Das ist eigentlich logisch. Wenn man viel Eiweiß in der Ernährung hat, dann hat man viel mehr Säure nötig, um das zu verdauen. Und der Kinderdarm ist noch nicht geeignet, um das zu vertragen. Und dann führt es zu vielen Störungen, unter anderem, dass der Darm leicht blutet und dass man dann Eisenverlust ist. Kleinkind mit blutigem Durchfall, das kann die Milch sein, Medical Tribune. 96. Also nicht nur ich sage das, sondern das ist in vielen Veröffentlichungen und es ist recht allgemein bekannt, aber es wird nicht durchgegeben zu der allgemeinen Bevölkerung, denn die Industrie ist mächtiger wie die Gesundheit. Augenprobleme, Katarakt, grauer Star. Wieso entsteht der? Das kann auch von Milchprodukten kommen, und zwar von diesem Galactose. Digestive Diseases and Science. Galactose. Gut, wie funktioniert denn das? Galactose ist doch ein normaler Zucker. Wieso sollte der Probleme verursachen? Galactose ist ein Sonderzucker, der nur durch Babys gebraucht werden kann. Und der Grund ist, die Energie, die einem Baby übertragen wird, kommt nicht nur als Glukose. Der Körper entwickelt sich noch. Und Insulin muss sich noch, das Insulinsystem muss sich noch entwickeln. Die ganze Blutzuckerrate, die Beherrschung davon muss sich noch entwickeln. Und so kriegt ein Baby nur Hälfte des Zuckers als Glukose. Die andere Hälfte als Galactose. Und diese Galactose muss umgesetzt werden in Glukose, vor dem sie gebraucht werden kann. Also ist eine Reserve. Dass da nicht zu viel auf einmal kommt, ist da so eine kleine Reserve. Und so wie das Baby es nötig hat, ist da ein Enzym, Beta-Galactosidase, der in der Leber produziert wird, der baut dieses Galactose um in Glukose, so wie das Baby es nötig hat. Sobald ein Säugetier entwöhnt ist, genau wie bei Renin, schaltet dieser Gen aus. Also Erwachsene haben kein Beta-Galactosidase oder der Gen ist so unter Druck, dass drückt, dass da nur ganz wenig produziert wird, aber meist gar nichts. So, jetzt haben wir ein Problem. Wenn wir als Erwachsene Milch bekommen und wir verdauen das Laktose und wir ändern es um in Glukose und Galactose. Glukose gebrauchen wir. Galactose, was fangen wir damit an? Gar nichts. So, was macht der Körper damit? Er muss es irgendwo stauen. Und so staut das in der Haut oder unter der Haut. Und dann wird man, naja, knobbelig und dann sieht das aus wie Zellulit. Oder im Auge. Und dann hat man grauen Star endgültig. Und das ist Galactose, den man nicht verarbeiten kann. Und andere Plätze, wo er abgelagert wird, in den Gelenken und trägt dazu bei, dass man nachher Gelenkschmerzen bekommt. Und, das hört nicht auf. Da sind so viele Plätze, wo er abgelagert wird. Erwachsene mit hoher Laktaseaktivität, die große Mengen an Milch verzehren, leiden unter Galactoseproblemen. Ansammlung von Galacticol in der Augenlinse und größere Gefahr, Altersstar zu entwickeln. Postgraduate Medicine, da ist die medizinische Verweisung. Also das ist der Grund, warum dieses passiert. Hier ist noch eins, Journal of American Medical Association. Fett und Cholesterin, das ist eigentlich logisch. Milchprodukte liefern Fett und Cholesterin zur Mahlzeit. Aber das ist nicht das einzigste Problem. Das Fett, das wir in Milch haben, ist oxidiertes Cholesterin. Und oxidiertes Cholesterin ist wesentlich gefährlicher als nicht oxidiertes Cholesterin. Und Milch, weil es mit der Luft in Berührung kommt, beim Melken und nachher in der Flasche und beim Gießen und bei diesem und jenem, ist oxidiertes Cholesterin. Ein Baby, das die Milch direkt von der Brust trinkt, schaltet diesen Oxidierungsprozess aus. Also wiederum ein Problem. Dann Milch und Fett. Ärzte und Ernährungsfachleute wussten schon lange, dass fettreiche Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Milchprodukte, aus einer ganzen Reihe von Gründen zur Fettleibigkeit beitragen. Eigentlich ist es doch logisch. Eine Studie in Cambridge Universität beim Dunn Nutrition Center fragt sich die Frage, sind alle Kalorien gleich? Und die Antwort ist, ja, theoretisch sind sie gleich, aber im Körper nicht. Fettkalorien gegenüber, sagen wir mal, Kohlenhydratenkalorien werden ganz anders gespeichert. Weil Kohlenhydrate schon teils oxidiert sind. Wenn man sich das Molekül ansieht, dann sind da doch Sauerstoffatome drin, nicht wahr? Wogegen im Fett nicht. Also wenn der Körper wählen kann, was brennt er zuerst, dann brennt er Glucose zuerst. Das ist der Stoff, der für die Energie gebraucht wird, für alle Lebewesen. Also erst Glucose. Wogegen Fett, nein, erst als zweite Wahl. Also wenn ich Fett esse und ich habe Kohlenhydrate auch in der Ernährung, was gebrauche ich für meine Energie? Kohlenhydrate. Also was macht der Körper mit dem Fett? Speichert ihn. Ist logisch. Dann sitzt er da. Also Fett macht Fett. Kohlenhydrate gegenüber können die gleiche Kaloriewert haben, aber weil man ihn verbrennt und als erstes verbrennt, wenn er vollwertig ist, viel weniger geneigt, um Fett zu machen. Aber das ist nur ein Ding. Und wir schauen weiter. Milchprodukte, die überhaupt keine Ballaststoffe und komplexen Kohlenhydrate enthalten, liefern in etwa so viel Fett, wie sie in der Natur aus enthalten. Ein Glas Milch besteht zu 49% aus Fett. Schweizer Cheddar-Käse 65%, Eis und Joghurt 50%, sogar Magermilch und fettfreier Hüttenkäse von dem verbrauchten fälschlicher Annehmung, sie seien der Tat fettfrei, besitzen einen Fettanteil von 20%. Gut, jetzt wieso verkaufen sie uns die Milch mit 2% und 3% Fett? Sie messen es gegen Wasser in der Milch. Und nicht gegen die Nahrungsmittel in der Milch. Also wenn man Fett mit den Kohlenhydraten und in Eiweiß vergleicht, dann ist es natürlich ein sehr hoher Prozentsatz. Aber kein Mensch würde es kaufen, wenn da so eine Werbung käme. Ne? Also hier, kauft Kuhmilch, ist nur 56% Fett. Ich meine, da würde ja jeder sagen, das ist ja Quatsch. Aber 3% gegen 2%, das hört sich ja nicht so schlimm an. Also was sagt die Werbung? Die Werbung sagt genau das Gegenteil. Die Milch macht's, auch beim Abnehmen. Unbedingt Milchprodukte verringert das Milchkalzium, das Risiko, dass Übergewicht überhaupt erst entsteht. Das ist doch Quatsch. Ja oder nein? Die Medizin hat erwiesen, dass Fett macht Fett, Milchfett macht Fett. Was hat das Kalzium zu tun mit einer Verringerung des Gewichts? Überhaupt gar nichts. Also die Werbung lügt. Gut, Cholesterin haben wir schon eigentlich besprochen. Durchschnittlich Milchverbrauch heute ca. 750 Kilogramm täglich enthält 160 Milligramm Cholesterin. Das ist recht viel. Damit kann man ohne gut zurechtkommen. Diese Cholesterinmenge entspricht dem Anteil in ca. 53 Schinkenscheiben. Wer würde 53 Schinkenscheiben schon verzehren? Ich glaube keiner, ne? Ich denke nicht. Also Diabetes. Hier haben wir eine Autoimmunerkrankung beim Diabetes Typus 1. Und hier ist American Journal of Clinical Nutrition und sagt, insulinabhängiger Diabetes, das ist Typus 1, oder Juvenile Diabetes wird mit Milchprodukten in Verbindung gebracht. Ja, warum? Weil das Eiweiß, Casein, bestimmte Aminosäuren in einer bestimmten Reihenfolge enthält, dass wenn dieser Teil zufälligerweise früh in der Entwicklung, in den ersten Monaten der Entwicklung aufgenommen wird ins Blut, macht der Körper einen Antikörper. Und das Eiweiß auf unseren insulinproduzierenden Zellen, den Beta-Zellen im Pankreas, hat genau die gleiche Reihenfolge. Und somit macht der Körper einen Antikörper gegen unsere eigenen insulinproduzierenden Zellen. Und irgendwann mal kann es oder braucht nicht unbedingt, aber kann aktiviert werden. Und dann plötzlich, zack, hat man Diabetes Typus 1. Diabetes 2 ist eine ganz andere Sache. Von viel Fett in der Ernährung und von Glucose-Peaks, wenn es so schnell hochsteigt, Dadurch wird Diabetes 2 verursacht und kann rückgängig gemacht werden mit Ernährung. Aber der hier kann nicht rückgängig gemacht werden mit Ernährung, weil die Zellen, die Insulin produzieren, vernichtet sind. Gut, also schon lange haben sie behauptet, dass das kommt von der Milch und von der Kuhmilch natürlich, nicht von der Muttermilch. Milchprodukte im frühen Alter und hoher Milchverzehr während der Kindheit können das Risiko der Entwicklung von juvenilen Diabetes erhöhen. Das sind alles wissenschaftliche Zitate, dass keiner sagen kann, ich sauge das aus meinem Daumen heraus. Hier zum Beispiel Milchverzehr und Diabetes, Finnland, Frischmilcherzeugnisse, da sind die Ziffern, Spanien um die Hälfte, wenn man Finnland vergleicht, Sahne um das Drittel, Butter, ein Fünftel, Käse ungefähr die Hälfte und Kondensmilch, naja, wird da nicht genannt, gesamt so viel. Und die Hälfte ungefähr bei den Spaniern. Und Diabetesrate ist sehr hoch in diesem Land und Diabetesrate sehr niedrig. Das ist eigentlich recht interessant, der Vergleich. Gut, Kuhmilchpulver fördert Entstehen von Typus 1 Diabetes. Ärzte Zeitung 2011 und. Ich könnte zig Zitate von der Literatur zeigen. Hier ist noch eins. Es kommt aus dem medizinischem Journal Lancet und das ist das beste medizinische Journal in England. Und CNN hat es auch berichtet. New evidence published Friday adds weight to controversial theory. Also die neue Ergebnisse zeigen, dass Babys, die Kuhmilch empfangen, Diabetes 1 später entwickeln können. Und das Trinken von Kuhmilch kann die Immunfunktion von Kindern schwächen und zu Problemen durch immer wiederkehrende Infektionen führen. Das haben sie schon in 1978 gewusst. Und das ist veröffentlicht im Journal Nature. Das ist das sogenannte beste wissenschaftliche Journal der Welt. Da kommt man nur rein mit einem Artikel, wenn er vom höchsten Niveau ist. Also eine Veröffentlichung nach der anderen sagt das Gleiche. Das ist unsere eigene Studie, die wir gemacht haben mit Affen, wo wir Affen eine ganz normale Ernährung gegeben haben, aber einen kleinen Bruchteil davon war entweder von Soja als Eiweißquelle oder von Casein als Eiweißquelle, also von Milch. Und dann sieht man ganz deutlich zum Beispiel die Lymphozytenspiegel von Affen und da haben wir Ernährung von Mais und Hülsenfrucht und das andere ist Milch. Und wir sehen, wie das Immunsystem unterdrückt ist bei denjenigen, die Milch bekamen. Also logischerweise sollte man, wenn man ein starkes Immunsystem haben will, keine Milch gebrauchen. Gut, hier ist noch ein Zitat von juvenilen Diabetes und dass das erhöht wird mit Faktor 1,5, wenn man Kuhmilch zu sich nimmt. Hier ist noch eins, New England Journal of Medicine, genau das Gleiche. Und das ist ein interessantes Zitat hier. Diabetes tritt bei Ratten mit Veranlagung zu Diabetes, also sie gebrauchen Ratten, die dazu veranlagt sind. Und dann schauen sie, was löst Diabetes aus bei denen. Es taucht nicht auf bei einer kuhmilchfreien Ernährung während den ersten 2 bis 3 Monaten des Lebens, was darauf hindeutet, dass Kuhmilchprotein Casein diese Krankheit auslösen kann. Also ist experimental auch schon bewiesen. Der einzige Grund, warum sie gesagt haben, es ist nicht so, ist, weil Japaner manchmal Diabetes 1 bekommen und im Allgemeinen gebrauchen die keine Kuhmilch. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Babys in Japan, die Diabetes 1 bekommen, gestillt werden von einer Mutter, die in Amerika gelebt hat oder die amerikanischen Einfluss in ihrer Ernährung hat. Also die Mutter gebraucht Milch. Das Baby nicht Kuhmilch, sondern Muttermilch, aber das Baby kriegt Diabetes, Typus 1. Da hat man die Milch analysiert von der Mutter. Und was hat man gefunden in der Muttermilch? Kuh. Casein. Also die Mutter verdaut das Casein schwach oder schlecht. Casein wird aufgenommen ins Blut. Der Körper will es loswerden, schiebt es raus in der Muttermilch. Baby trinkt es, Diabetes 1. Forscher in Rom und London und die jungen Leute werden hier vielleicht interessiert sein, wiesen in einer Studie an, 47% mit erst kürzlich erworbener Insulinpflichtung Diabetes mellitus darauf, dass 51 von ihnen Immunzellen hatten, die wuchsen in der und sich vermehrten, wenn sie mit dem Protein Beta-Casein in Berührung kamen. Also wiederum, das bestimmte Eiweiß ist das Problem. Gut, also haben wir gesehen, das Eiweiß in der Milch ist ein Problem. Das Fett ist ein Problem. Führt zur Fettsucht und das Fett hat oxidierten Cholesterin. Das Eiweiß ist ein Problem, führt zu Immunkrankheiten. Und jetzt schauen wir mal uns den Zucker an, diesen Laktase. Jetzt, wenn man aus Europa kommt, dann hat man diesen Enzym Laktase noch nach der Entwöhnung. Und das ist ein europäisches Ereignis, weil da eine lange Geschichte von Milchkonsum bei den Europäern ist. Wenn eine Nation nicht Milch gebraucht im Allgemeinen, dann ändert sich das Bild ganz dramatisch. So die Dänen zum Beispiel, 2% sind laktoseintolerant. Also die Dänen können den Laktose vertragen. Nicht den Eiweiß und auch nicht die Galaktose, sondern nur den Laktose. Kriegen also keine Darmstörung, wenn sie Milch trinken. Die Finnen 18%. Die Indianer 50% laktoseintolerant, Juden 58%, Peruvianer, Israeli-Juden sind schwarze Juden hauptsächlich, Peruvianer 70%. Und wenn wir uns die amerikanischen Schwarzen ansehen, 70%, Ashkenazi-Juden 78%, dann wird es immer schlimmer. Araber, Eskimos, Taiwan, Griechenland, Japaner, Filipinos und Schwarze aus Afrika, 90% laktoseintolerant. Also nur die Europäer schaffen es. Einige geben eine Laktosetoleranz an von 95% zu 100%. Zum Beispiel das Zulu-Volk in Afrika ist immer über 95% laktoseintolerant. Wenn die reine Milch trinken, haben sie sofort Durchfall, können keine reine Milch trinken oder schreckliche Magenkrämpfe. Der Laktosemetabolismus, können wir schauen uns das mal wieder an, ich habe es schon erklärt. Laktose besteht aus Glucose und Galaktose. Der Enzym Laktose ist beim Baby gegenwärtig und dann wird er ausgeschalten. Bei einigen viel, bei anderen wenig. Beim Schwarzen total oder fast total. Bei Europäern weniger. Und bei all den anderen Völkern irgendwo zwischendrin. Gut, also die Weißen in Europa haben noch meist Laktase. Galaktose dagegen ist eine andere Sache. Da braucht man diesen Enzym und der wird ausgeschalten, auch bei Europäern. Also hat man immer das Problem, dass Galaktose übrig bleibt. Gut. Das ist die Werbung. Hier wird gezeigt, schwarze Leute, trinkt bitte Milch, dann werdet ihr stark. Oder hier, trinkt Milch, junge Damen, dann werdet ihr gesund und stark. Na, ist es so oder ist es nicht so? Die Antwort ist, nein. Gut, hier ist eine interessante Frage. Zwei kleine Kinder. Eine ist schwarz, das andere ist weiß. Und die Milch ist jetzt vergossen da. Ist das ein Segen oder ein Fluch? Gut, kommen wir schauen mal, was passiert. Das kleine junge Mädchen ist laktosetolerant. Trinkt die Milch, kriegt keinen Bauchweh. Aber das Eiweiß ist schwer verdaulich. Laktose ist kein Problem, also wird nicht Wasser aufgenommen in dem Darm, denn Laktose wird verdaut und Galaktose und Glucose wird produziert. Glucose wird verarbeitet, Galaktose wird irgendwo gespeichert. kleine schwarze Kind ist laktoseintolerant. Also Laktose wird nicht verarbeitet, bleibt Laktose. Geht ganz durch den Darm durch, bis in den Kolon hinein. Und da sind da jetzt Bakterien und die trennen Laktose jetzt. Und jetzt ist da ein Problem. Denn jetzt haben wir plötzlich Zucker oder freie Kohlenhydrate im Darm, ganz unten im Darm. Was passiert dann? Das erhöht die Osmose und Wasser wird in den Darm hineingezogen. Und sofort hat er Durchfall. Also der kleine Schwarze bekommt Durchfall und die kleine Weiße Magenverstopfung. Und man denkt, es sind zwei Ursachen für zwei verschiedene Probleme. Nein, gleiche Problem, gleiche Ursache, andere Wirkung. Das ist das Problem. Also wenn wir hier Europa selber betrachten, dann sehen wir hier im Norden ist die Laktosetoleranz kein großes Problem. Die Ziffern sind recht klein. Wenn wir hier nach Süden kommen, immer mehr und mehr. Und wenn wir dann ganz im Süden sind, hier im Mittelmeerbereich, ist die Laktoseintoleranz recht hoch. Also nur diese kleine Gruppe in der Welt entschließt für die Welt, dass Milch gut ist. Nur diese kleine Gruppe. Das wird jetzt interessant. Also was stimmt nicht mit den Milchprodukten? Osteoporose. Kann doch nicht sein, oder? Journal Science. Welche Bedeutung hat Calcium in der Osteoporoseverhütung? Calcium hat man nötig für Osteoporose, ist ja logisch. Aber ist Milch die beste Quelle für dieses Calcium? Das ist die Frage. Es hat viel Calcium. Also darum sagt die Werbung, man muss Milchprodukte gebrauchen. Osteoporose wird durch eine Anzahl von Faktoren verursacht. Einer der wichtigsten Faktoren ist zu viel Protein in der Ernährung. Und damit könnte ich Sie totschlagen mit wissenschaftlichen Aussagen über dieses Thema. Das war eins unserer Forschungsgebiete. Und es ist verheerend, was passiert, wenn man zu viel tierisches Eiweiß, vor allem Casein, Tieren oder Menschen gibt. Eine Studie der National Institute of Health der Universität Kalifornien, veröffentlicht in American Journal of Clinical Nutrition, kam zu dem Ergebnis, dass Frauen, die das meiste Eiweiß aus tierischen Nahrungsmitteln aufnahmen, eine dreifach höhere Knochenschwundrate und eine 3,7-fach höhere Hüftenfrakturrate aufwiesen als Frauen, die das meiste Eiweiß aus Pflanzenquellen hervornahmen. Also Pflanzen, das Eiweiß ist sehr weniger Säure produzieren. Und darum braucht man nicht neutralisieren aus dem Knochen und man hat keinen Knochenschwund. Wogegen, wenn man Casein gebraucht oder tierisches Eiweiß, dann hat man dieses Säureproblem. Das Verhältnis von vermehrtem Tiereiweiß zu Pflanzeneiweiß in der Nahrung erhöht die Rate des Knochenverlustes und der Frakturenhäufigkeit bei Frauen in der Postmenopause. Da ist noch ein, American Journal of Clinical Nutrition, ein Zitat nach dem anderen. Also noch ein Mythos explodiert. Vor dem ich nach Leukämie komme, möchte ich mal einen ganz kurzen Vergleich euch geben. Gambische Frauen in Afrika, Schwarze, durchschnittlich pro Tag in der Ernährung, wir brauchen keine Milchprodukte so nebenbei, 350 Milligramm Calcium pro Tag. Amerikanische Frauen, viele Milchprodukte, 1400 Milligramm Calcium pro Tag. Nach einer Schwangerschaft haben die amerikanischen Frauen Osteoporose. Nach einer Schwangerschaft bei gambischen Frauen mit weniger als ein Viertel des Calcium keine Osteoporose. Was ist der Grund? Der Grund ist, obwohl da so viel Calcium in der Ernährung ist, ist die Ernährung so säurebildend, dass sie ständig neutralisiert werden muss und Calcium verschwindet aus dem Knochen heraus. Und dann, diese Säure und das Casein verhindert die Wirkung von den Zellen, die das Calcium in den Knochen einbauen müssen. Ich vergleiche es immer mit einem Maurer. Wenn wir einen Maurer haben, der, sagen wir mal, 500 Steine pro Tag legt, und ich gebe ihm die 500 Steine und er mauert sie in die Mauer hinein. Das ist so wie die Osteoblasten, die Calcium in die Mauer, den Knochen hineinbauen. Gut, jetzt wird mein Maurer krank. Er hat Grippe, er fühlt sich nicht wohl und er kann nur 250 Calcium, Backsteine in die Mauer hineinbauen. Was ist die Lösung für das Problem? Ist doch logisch, ich gebe ihm 1400 Backsteine, dann wird es doch besser gehen, ja oder nein? Ja oder nein? Natürlich nicht, das ist total doof, das ist total unlogisch, aber das ist, was wir machen. Wir denken, okay, das Problem ist Calcium, also geben wir mehr Calcium. Bis zu 1400 Milligramm und das hilft überhaupt gar nichts. Warum? Weil der Maurer ist krank. Also was ist die Lösung für das Problem? Nicht mehr Backsteine, sondern peppel den Maurer wieder auf. Kriegt diesen Osteoblasten wieder in Ordnung. Also weg mit der Säure, der Osteoblast fühlt sich wieder gut und fängt wieder an zu bauen. 500 Backsteine am Tag, das ist die Lösung. Also wir können von dieser Sicht schauen oder können von der Sicht schauen und es kommt darauf an, wie man das Bild betrachtet, was die Lösung am Ende ist. Gut, Leukämie. Was für eine Art Krankheit ist das? Das ist eine Autoimmunkrankheit. Gut. Bovine Leukemia Virus, das ist also Leukämie bei Kälbern und bei Kühen, haben Antikörper, für diesen Virus bei 59% von allen Kälbern, die geboren werden. Also fast 60% von allen Kälbern haben diesen Antikörper. Dann, menschliches T-Zell-Leukämia-Virus kann von Menschen zu Tieren übertragen werden. Also Virusse können übertragen werden, Leukämia-Viruse. Und es ist möglich, dass so ein Virus durch die Milch übertragen werden kann. Hier steht es in diesem Journal. Iowa, das ist ein Staat in Amerika, wo viel Milch getrunken wird, hat viel mehr Leukämie als andere Staaten. Ist das vielleicht ein Grund? Und dann Tierärzte haben festgestellt, dass dieses Bovine Leukemia Virus in Menschenzellen im Labor recht gut überleben. Und dass da mehr menschliches Leukämie ist in Gegenden, wo da viel Leukämie bei Kühen ist. Also da ist ein Verbindnis. Dann, Kühe, die diesen Virus haben, und wie viele werden geboren mit diesem Widerstand? Fast 60% haben mehr Milch. Also ein Farmer wird welche Kuh wählen? Natürlich die, die den Virus hat, weil sie produziert mehr Milch. Und so haben wir das Problem. Und das bestätigt, dass BLV in der Milch potenziell oder dass die Möglichkeit darstellt, dass es durch die Milch übertragen werden kann an den Menschen. So das, was die Wissenschaft sagt. Sie wollen es nicht laut sagen, aber sie sagen es trotzdem. Natürlich, hier sind andere solche Krankheiten, wie Multiple Sklerose zum Beispiel. Seit neuestem wird MS mit Diabetes und Milch in Zusammenhang gebracht. Das Journal of Immunology. Ein Zitat nach dem anderen. Und der Milchmythos verschwindet. Andere Krankheiten, sogar das Journal von Dairy Science, Milchwissenschaft, sagt, viele Krankheiten wie Tuberkulose, zum Beispiel Tuberkulose nimmt dramatisch zu in der Welt, auch in Europa und in den Kühen vor allem. Jetzt, augenblicklich, ist es ein Riesenproblem. Denn da haben wir auch einen Zeitpunkt erreicht, wo die Medikamente, die gebraucht wurden, bis jetzt nicht mehr wirken, wegen Widerstand. Brucellose, Diphtheria, Scharlach, Kuhfieber, Gastroenteritis kommen durch Milchprodukte übertragen werden. So sogar die Milchjournale geben das zu. Hier ist noch eins. Milch ist eine hervorragende Trägerflüssigkeit. Warum? Weil sie fetthaltig ist, weil sie flüssig ist, geht schnell durch den Darm und dann können diese Bakterien leicht überleben. Listeria zum Beispiel, Infektionen in der Vereinigten Königreich seit den Mitte 80er Jahren nimmt dramatisch zu, auch in Europa und in Afrika, in der ganzen Welt eigentlich. Und diese Bakterien werden nicht getötet durch Pasteurisierung. Listeria-Erreger aus Kuhmilch überleben die Pasteurisation. Wir haben eine Prüfung gemacht. Wir haben Milch genommen und wir haben geprüft, wie viele verschiedene Arten von Bakterien da drin sind. Das sind normalen Bakterien, die da drin sind, so die Lactobakterien. Die waren am meisten da in der Rohmilch. Und die Pathogene fast gar nicht, nur so ein bisschen. Dann wurde die Milch pasteurisiert. Und was ist dann passiert? Alle Lactobakterien waren tot und die anderen, die haben überlebt. Und waren wenige gegenwärtig. Jetzt steht die Kuhmilch im Supermarkt auf dem Regal, nur einen Tag lang. Was passiert mit den Bakterien, die da drin sind? Keine Konkurrenz, also sofort vermehren sie sich. Und dann hat man eine Milch, die recht hochwertig ist, an pathogenen Bakterien. Das ist schon ein Problem. Und man merkt, dass die Milch heutzutage nicht mehr so leicht sauer wird, sondern anfängt zu stinken. Weil sie wird faul. Weil da sind diese Salmonella-Bakterien und die Staphylococcus-Bakterien, die sind da gegenwärtig. Also Pasteurisierung hilft, was die Pathogenen betrifft, überhaupt gar nicht. Listeria-Erreger aus Kuhmilch überleben die Pasteurisation, haben wir ja schon gesehen. Diese Ergebnisse unterstützen die Annahme, dass Listeriose kann durch die Milch übertragen werden. Das ist ja eigentlich logisch. Also das war ein Zeitungsartikel über Milch, da haben sie sich furchtbar aufgeregt, weil ich gesagt habe, da Milch ist nicht gut. Und es ist nur gut zu zeigen, dass die Medien das oft aufgreifen und sagen, also hier ist einer, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Denn der sagt, Milch ist nicht gut. Was interessant war, da haben sie den ganzen Milchrat von einer anderen Stadt bei uns runtergeflogen zu meiner Uni, um mir zu sagen, jetzt hältst du aber die Klappe, oder? Und dann habe ich gesagt, gut, setzt euch mal hin, wir halten mal einen kleinen Vortrag und ich zeige euch mal, was die Welt sagt. Und dann haben sie festgestellt, wow, wir müssen Cambridge Universität vor Gericht nehmen, wir müssen Dunn Nutrition Center vor Gericht nehmen, wir müssen Harvard Medical School vor Gericht nehmen und wir müssen sämtliche Wissenschaftler vor Gericht nehmen. Und dann fingen sie nachher an und haben gesagt, ja, aber du machst uns die Industrie kaputt. Kannst du nicht ein bisschen lieb sein? Kannst du das nicht lassen? Ich sage, wenn ihr es mit eurem Gewissen vereinbaren könnt, dass Menschen krank werden, dass Menschen alle diese Probleme haben, dann vielleicht ja. Oder, wenn ihr es nicht macht, dann mache ich es. Naja, ich habe nie wieder was gehört. Es war interessant. Aber ich bin nicht der Einzige. Move over milk. Milk the deadly poison. Es gibt viele Bücher und Veröffentlichungen über dieses Thema. Dann schauen wir mal, was passiert mit Kindern, die Milch trinken. Das ist jetzt in unterentwickelten Ländern oder wo Hygiene ein Problem ist. Da findet man das Folgende. Sterberate von Kindern, also bis zu 9 Monaten ihr alt pro 1000, das ist also mit Menschenmilch 1,5. Das ist jetzt, sagen wir mal, in Zentralafrika und Asien und so weiter. Kuhmilch 84,7. Das ist schon dramatisch. Jetzt Ärzte können dieses Problem lösen. Und dann, wie das Journal der Pädiatrie sagt, dass es nicht so schlimm ist in anderen Teilen, aber dass Entzündungen und Krankheiten immer noch wesentlich höher sind in den Gebieten, wo Milch getrunken wird, wo sie nicht getrunken werden. Deutsche Ärzteblatt sagt, US-Forscher haben Mycobakterien im Blut von Patienten mit Morbus Crohn nachgewiesen. Ihre Studie im Lancet belebt eine alte These, nach der die entzündenden Darmkranken eine infektiöse Ursache haben sollen. Ah, interessant. Und Mycobakterium, Brucellosis überlebt die kommerzielle Pasteurisation. Ein nach dem anderen sagt genau das Gleiche. Hier ist das Zitat in Nelsons Textbook of Pediatrics, medizinisches Textbuch, das sagt, naja, es ist wohl so, dass in den Gebieten, wo Milch in ersten Weltländern getrunken wird, nicht dazu führt, dass die Kinder so leicht sterben. Aber was ist noch weiter der Fall? Sie haben mehr Diarrhea, sie haben mehr Ohrenentzündungen und sie sind wesentlich kranker. Heutzutage, fast jedes Kind kriegt diese Röhrchen ins Ohr reingepflanzt wegen ständiger chronischer Ohrenentzündung. Wenn die Milch weg ist, ist das Problem auch weg. Gut, was sind also die Probleme, die in der Wissenschaft und in den Journalen mit Milch zusammengebracht werden? Chronische Müdigkeit, Kopfschmerzen, diese Tension Headaches, Muskelkrämpfe, vor allem hier im Genick und im Rücken, Hyperaktivität bei Kindern, Kinder, die das Bett noch nass machen vor allem, Allergien und Probleme mit dem Atemsystem, Asthma, respiratorische Probleme, frühe Arteriosklerose wegen dem oxidierten Cholesterol, Diabetes haben wir ja besprochen, Diabetes Typus 1 und auch Diabetes Typus 2 wegen dem Fett. Akne, junge Leute, achtet mal drauf. Arthritis, Rheumatoid Arthritis. Und alle diese Nervenkrankheiten, die Skleroseskrankheiten, das sind Autoimmunkrankheiten. Und natürlich Intelligenz. Alles in Zusammenhang mit Milch. Also was bleibt gut dran? Was bleibt dann da gut dran? Gut, was ist der Vorteil, wenn man Brustmilch gebraucht? Die Mutter gibt Antikörper, das ist schon mal wichtig. Dann weiße Blutzellen werden übertragen, das hilft mit der ersten Immunität. Dann hat die Muttermilch auch eine Substanz, die heißt Lactoferrin. Und die verhindert, dass die Bakterium E. coli bei dem Baby zu viel übernehmen. Und dann Brustmilch ist steril, wogegen Kuhmilch nicht steril ist. Und dann haben wir das Problem von Kalziumaufnahme. Nur 25% des Kalziums in Kuhmilch wird absorbiert. Also 75%, zack, weg. Warum? Weil es zu säurebildend ist und der Verlust größer ist als der Gewinn. Dann, Menschenmilch hat auch ungefähr nur die Hälfte des Kalziums, aber gibt mehr Kalzium als Kuhmilch, weil 75% nicht verloren geht. Also Menge ist nicht immer das Beste, um festzustellen, wo was passiert. Und alles, was dunkelgrün ist, ist eine gute Quelle von Kalzium. Also schau auf das Regal im Gemüseladen und alles, was dunkelgrün ist, kaufen. Um Kalzium zu absorbieren zu können, braucht der Körper bestimmte Mengen eines anderen Elements, des Magnesiums. Milch und Milchprodukte enthalten nur kleine Mengen Magnesium. Ohne die Anwesenheit von Magnesium absorbiert der Körper nur 25% des verfügbaren Milchkalziuminhalts. Da ist noch ein Zitat. Cow and milk, deadly poison. Gut, was sind die, sagt man da, Disadvantages? Nachteile, ja. Das Fett ist ein Problem, haben wir schon gesehen. Hat kein Vitamin C, die Kuhmilch. Sehr wenig Vitamin D. Und natürlich das Eiweiß ist ein Problem, viel zu viel. Phosphat ist, das Verhältnis Phosphat zu Calcium ist genau verkehrt rum bei der Kuhmilch. Es führt zu Prostatakrebs, Ovariumkrebs, Rektalenkrebs, Brustkrebs. Und hier ist der Vergleich Brustkrebs und Milchkonsum in der Welt. Und ganz eindeutig, die Milchproduzierenden oder die Milchgebraucher haben den höchsten Brustkrebs in der Welt. Also Milch hat wirklich nicht viel an sich. Und was kriegt man noch dazu? wenn man die Milch trinkt? Naja, ein paar unangenehme Gäste, etwas von dem übrigen gebliebenen Mittagessen vom vorigen Tag. Es dürfen eine bestimmte Menge von Fäkalien in der Milch gegenwärtig sein. Bakterien, die man nicht haben will. Virusse, die man nicht haben will. Prione, die man nicht haben will. Antibiotika, die man nicht haben will. Und Hormone. Und vor allem auch Hormone, die oft gegeben werden, damit sie mehr Milch produzieren. Und dann natürlich organische Pestizide, weil die Kuh frisst das Gras und biologisch vermehrt irgendein Pestizid, was gegenwärtig ist, etliche tausendmal im Körper. Dann, was die Bakterien betrifft, nachdem sie pasteurisiert ist, darf die Milch nicht mehr wie 20.000 Bakterien pro Milliliter Milch haben und nicht mehr als 10 Coliformbakterien im Milliliter. Und das ist oft so, wenn sie es messen, ist es so. Aber kurze Zeit danach hat sich das Bild total geändert. Und was man im Supermarkt kauft, ist nicht, was man gedacht hat. So, wenn man sich mal das betrachtet, was so im Kaufladen angeboten wird, dann ist da natürlich viel Milch, die man nicht als Milch sieht. Denn alles enthält Milch. Lies mal, was alles Milch enthält. Das ist ja verheerend. Der ganze Supermarkt ist voller Milchprodukte, ohne dass man es weiß. Und wie gut ist der Käse? Das ist ein interessantes Thema. Das ist eins meiner Lieblingsthema, wie gut der Käse ist. Was sagt die Wirtschaft? Das ist eine tolle Ernährung, da ist ja alles dran, was man nötig hat, nicht wahr? Reichhaltig an Fett, reichhaltig an Eiweiß, reichhaltig an, naja, alle diese Dinge. Komm, wir schauen mal. Wie gut ist der gute Käse? Herstellung von Käse. Erstmal gebraucht man die Milch und dann wird eine Kultur dazugegeben und dann findet eine Gärung statt und dann hat man Dickmilch. Gut. Plus Molke. Was passiert dann? Die Dickmilch kann man als Frischkäse gebrauchen. Die Gärung hat schon stattgefunden. Also der Frischkäse hat Laktose umgesetzt in Glucose und Galaktose. Glucose ist verbraucht durch die Bakterien, den Gärungsprozess. Und Glucose ist weg. Jetzt was bleibt übrig? Galaktose und Säure. Darum hat man Molke. Jetzt Frischkäse ist reich an Casein, sehr unverdauliches Eiweiß, reich an oxidierten Cholesterin und hochwertig an Fetten und natürlich hochwertig an Galaktosen. Sind das Nahrungsmittel oder nicht? Nicht eigentlich, ne? Gut. Aber noch nicht so schlimm, denn da ist noch einiges zu verdauen. Dann kommt der Streichkäse, das ist ein bisschen länger. Und dann kommt der Hartkäse. Was ist beim Hartkäse los? Weil die Bakterien haben alles verdaut, was sie verdauen können. Und dann bleibt der Hartkäse übrig. Mit dem passiert überhaupt gar nichts mehr. Und man kann Häuser bauen mit ihm, man kann alles damit anfangen. Oder man kann ihn in den Bauch hineinstecken. Und naja, dann wird es interessant, dieser Hartkäse. Also was nennen wir das, wenn wir etwas gegessen haben und wir haben alles gebraucht, was wir gebrauchen können, was bleibt dann übrig? Ja, nur das, was naja, mit diesem Spülapparat entfernt wird, nicht wahr? Und dann irgendwann mal in die Kläranlage hineinkommt, richtig oder nicht? Gut, was haben die Bakterien gemacht hier? Genau das Gleiche. Sie haben alles gebraucht, was brauchbar ist. Und weiter können sie nicht. Mit dem Eiweiß können sie nichts anfangen, denn sie haben kein Renin. Gut, sie haben auch nicht die Pepsine, die wir haben, die mit hoher Säure das weiter verarbeiten können. So, wir können noch was mit dem Eiweiß anfangen, aber nicht sehr viel Gutes. Wir können ihn trennen, aber sehr schwer, denn wir haben kein Renin. Also, jetzt sitzt dieser Käse im Magen und da sitzt er. Jetzt, was passiert? Der Magen verdaut, und dann schickt er eine Probe hier durch diesen pallorischen Sphinkter in den Duodenum hinein. Und hier in diesem Gebiet sind da Rezeptoren. Und die beurteilen, wie groß die Polypeptide sind, die da rauskommen. Und wenn die zu groß sind, mit anderen Worten, die Verdauung ist unvollständig, dann wird ein Signal geschickt zum Pylorus und er bleibt geschlossen. Also die Deutschen haben ein Sprichwort, was ganz wahr ist. Sie sagen, Käse schließt den Magen. Gut. Das heißt, dieses Eiweiß, weil es so unverdaulich ist, bleibt im Magen drin. Jetzt, das ist für den Menschen etwas ganz Besonderes. Denn das heißt, dieser Käse sättigt. Er bleibt im Magen. Und dann bleibt man satt. Und wir sind so programmiert, dass wir glauben, dass wenn man satt ist, hat man gut gegessen. Richtig oder nicht? Jetzt, wie viel wird absorbiert im Magen? Nichts. Wasser vielleicht so ein bisschen Glukose, aber vom Eiweiß und von der allgemeinen Ernährung nichts. Wann findet erst die Absorbierung der Energie statt? Wenn es an diesem Platz hier vorbei ist. Also im Magen gilt das Zeug überhaupt gar nichts. Also stellt mal vor, wir gehen jetzt einen Wettlauf rennen, heute Morgen oder morgen früh. Morgen früh zum Frühstück, ich esse Müsli mit Trockenfrüchten drauf und Früchte und dergleichen. Und ich trete an zum Wettlauf. Und ein anderer, der isst ein Stück Speck und ein Ei und ein anständiges Käsebrötchen. Wer hat die höhere Wahrscheinlichkeit, diesen Wettlauf zu gewinnen? Ich natürlich. Ist doch logisch. Und darum, alle Sportler stellen sich um und essen nicht mehr so, wie sie früher gegessen haben, denn sie können nicht konkurrieren gegen diejenigen, die sich anders ernähren. So, dann, wenn es endlich hier durch ist, ist es immer noch keine Ernährung, denn es ist hoch an Cholesterin, es ist hoch an Galaktose, ein Protein, mit dem man nicht zu viel anfangen kann. Und eigentlich sollte es in die Kläranlage, vor dem es in den Magen geht. Käse sollte nie in den menschlichen Magen hineingetan werden. Nie. Osteoporose. Kommen wir schauen mal hier, was ganz Interessantes. Fette und Öl geben eine Säuremenge von 0 Milliäquivalente. Fisch 7,9. Brot 3,5. Wenn es raffiniertes ist, so wie Weißmehl oder Nudeln, 7 und 6,7. Wenn es kommt zum Fleisch, 9,5. Wenn es kommt zum Hartkäse, 23,6. Also da ist kein Produkt in der Welt, was mehr säurebildend ist als Hartkäse. Es ist das Schlimmste, was wir uns antun können. Also Käse sollte nie in den Magen hinein. Gut, hier haben wir ein paar Experimente gemacht mit Ratten. Wir haben eine Gruppe Ratten ernährt mit Säure als Proteinquelle und die andere Gruppe mit Casein, also das Eiweiß von Milch. Und was haben wir gesehen? Urin, wesentlich mehr Säure, wenn sie Casein bekamen, als wenn sie Säure bekamen. Also es ist säurebildend, führt zu Immunschwächen und allen diesen Dingen. Gut, kommen wir schauen zum Calciumverlust. Hier ist die Gruppe mit Säure, da ist die Gruppe mit Casein in der Ernährung. Doppelt so viel Calciumverlust im Stuhl. Das heißt, es ging direkt raus. Das ist das nächste Problem. Hier haben wir Calciumverlust im Urin. Das ist ein Zeichen von, wie viel aus dem Knochen rauskam. Calcium, wenn sie Calcium bekamen, dreimal so viel, als wenn sie Säure bekamen. Und höchst bedeutend, statistisch. Also das ist schon beträchtlich, wenn man das betrachtet. Ja. Dann Feuchtigkeit im Stuhl. Das heißt, wie weich ist der Stuhlgang. Casein, wenig Feuchtigkeit. Jetzt hier haben wir nichts mit Laktose zu tun. Ne? Das ist nicht Milch, das ist nur das Eiweiß. Also Laktose scheiden wir hier aus. Das ist nicht in dem Programm drin. Also das wäre ein Vergleich kleines weißes Mädchen oder kleiner weißer Junge. Laktose tolerant, also nur das Eiweiß, wie beeinflusst das den Stuhlgang? Und wir werden sehen, wenn sie Casein bekommen, zack, wesentlich trockener, als wenn sie Soja bekommen. Also in Häusern, wo viel Milch gebraucht wird, bei Europäern findet man viele Zeitschriften im kleinen Raum, weil da viel Zeit zum Lesen ist. Und wenn ein Spiegel gegenüber ist, dann sieht man, dass während des Prozesses wird das Gesicht ganz rot. Nicht wahr? Warum? Weil es ist trocken und es muss, naja, mehr Druck ausgeübt werden. Und was verursacht das? Ja, wenn da hier mehr Druck ausgeübt werden muss und das Gesicht wird rot, dann heißt es, die Blutgefäße hier werden zusammengedrückt. Das Blut geht nach oben und nach unten. Und dann kriegt man Platzadern hier in den Beinen und alle diese Probleme. Und auch der Darm stülpt sich, macht solche kleinen Säckchen. Nachher hängen diese Divertikula so nach unten und alles, was da reinfällt, bleibt da drin. Dann hat man Darmentzündungen und. Was da im kleinen Raum passiert, muss zack, fertig. Keine Zeitschrift aufzuheben und wieder hinzulegen. Fertig. So schnell muss das vor sich gehen. Und diese Ernährung wird es natürlich leichter machen. So haben wir auch bei Hasen mal geschaut, genau das Gleiche. Interessant ist, dass wenn man vergleicht, wie schnell sie wachsen, und wir schauen hier nach Milchprodukten, wie schnell sie Gewicht zunehmen, kein Problem. Wenn sie Milchprodukte bekommen, sie wachsen am schnellsten. Kann man auch erwarten, ne? Wenn sie haben das meiste Eiweiß und viel Fett. Also sie sind fett, aber heißt das, dass sie gesund sind? Wenn sie Soja bekommen, wachsen sie am langsamsten. Aber sie wachsen auch. Sie wachsen nur langsamer. Also kleine Kinder, die ohne tierische Produkte ernährt werden, wachsen langsam. Aber am Ende haben sie Kraft, werden sogar größer und stärker als die, die sich anders ernähren. Und leben gesünder und auch wesentlich fitter. Gut, Kalziumverlust im Urin, wieder das Gleiche. Soja der geringste, die anderen beiden, Casein oder Milchprodukte, gleich. Kalziumverlust im Stuhl, wiederum Milchprodukte mit den Fetten, noch schlimmer als Casein alleine. Also was müssen wir machen, Soja oder Milchpulver? Welches müssen wir nehmen? Hier haben wir verglichen Soja und Milchpulver, das enthält Fett. Soja, Cholesterin, niedrige Blutwerte. Milch, hohe Blutwerte. Ist ja logisch, sagt man. Da ist ja Fett drin. Gut. Jetzt haben wir hier LDL, das ist schlechtes Cholesterin, niedrig. Schlechtes Cholesterin bei den Milchprodukten, hoch. HDL, das ist gutes Cholesterin. Soja, gut. Milchprodukte, schwach. Jetzt Verhältnis HDL zu LDL, gutes zu schlechtem, ausgezeichnet bei Soja, miserabel bei Milchprodukten. Und was heißt das? Schauen wir weiter. Ist es das Fett, was dieses Problem verursacht, oder das Eiweiß? Also schalten wir das Fett aus. Nehmen wir nur Casein und vergleichen das mit einer Sojaernährung. Da sehen wir das Folgende. Protein ist Soja oder Casein, Cholesterin niedrig, hoch. Das ist interessant. Also das Eiweiß alleine erhöht den Cholesterinspiegel. Nur das Eiweiß. Gut. Warum denn? Nur das Eiweiß alleine gibt ein gutes Verhältnis HDL-LDL bei Soja und ein schlechtes Verhältnis bei Casein. Gut, wenn wir schauen hier bei Hasen, wenn sie nur Pflanzen bekommen, niedriges Cholesterin, hohes Cholesterin, wenn da tierisches Eiweiß dazu ist. Gut, jetzt mal eine Frage. Wenn man Cholesterinprobleme hat, was sagen Sie, muss man machen? Was muss man meiden? Fett. Und bei der Milch, sagen Sie, muss man was dann gebrauchen? Ah, fettarme Milch. Fettarme Milch. Die hat 2% anstatt 3%. Aber das wird immer im Vergleich zu dem Wasser und nicht zu der Ernährung verglichen. Ne? Gut, kommen wir schauen mal. Hier hat man gemessen, welches Eiweiß den Cholesterinspiegel am meisten erhöht. Hat man Pflanzen gebraucht, verschiedene, durchschnittlich 67 Milligramm Erhöhung. Eiweiß 101, Schwein 107, Huhn 138, Rind 152, Fisch 160. Ganzes Ei 176, Casein alleine 203, Truthahn 215, ups, Magermilch 225 und dann natürlich Eigelb, das allerhöchste. Also das Eiweiß, das Cholesterin am zweithöchsten von allen Eiweißsorten erhöht, ist Magermilch-Eiweiß. Also hilft dieser Rat, ja oder nein? Nee. Da hilft überhaupt gar nichts. Gut, Früchte, Gemüse, Nüsse, Hülsenfrüchte sind gute Quellen von Boron. Bor, das den Kalziumverlust aus dem Körper aufhält. Weil Milch wenig Bor enthält, aber viel Phosphor und Protein, ist sie im Kampf gegen Osteoporose als Nahrungsmittel nicht günstig. Nutrition Today, Journal. Dieser Mythos muss endlich aufhören, dass Milch und Käse gut ist für alles. Greens, alles was grün ist, so wie Kale, das ist Grünkohl, Brokkoli, Bok Chow, sind genauso gut, was ihr Kalzium betrifft. Und natürlich, der Verlust kommt nicht damit. Sogar 1400 Milligramm, haben wir schon gesehen, hilft nichts, wenn da zu viel Eiweiß, vor allem Milchprodukte, in der Ernährung ist. Und das Eiweiß ist immer das Problem. Gut, jetzt gehen wir mal nach Afrika. In Afrika, traditionell, isst man Getreide, vor allem Mais und Hülsenfrüchte, als die Haupt Eiweißnahrung. So da, hier ist typischer Afrikamarkt, viele Hülsenfrüchte, viele Getreidearten. Und hier sitzen all die Getreidearten, gemahlener Mais und Bohnen und Samp und. Das war traditionell die Ernährung. Sie hatten keine Osteoporose, sie kannten keinen Brustkrebs, keinen Prostatakrebs, keine Arteriosklerose. Es war unbekannt. Heute verheerend. Warum? Wir haben das geprüft dann hier bei unserer Affenklinik und haben festgestellt, dass wenn wir diese Afrika-Ernährung nehmen von Mais, Hülsenfrüchte und wir ersetzen sie mit der westlichen Ernährung, wo Milchprodukte eine Rolle spielen, naja, dann hat man ein Problem. Urinproduktion nimmt zu. Das ist ja nicht das Wichtigste, okay. Dann Stuhlgang. Diese Tiere sind laktoseintolerant, also ein Beispiel von wie Schwarze reagieren würden. Wir sehen Durchfall. Das ist zu erwarten. Wenn wir Kalzium betrachten, gewaltigen Verlust bei Milchprodukten gegenüber, wenn sie Mais, Getreide und Hülsenfrüchte bekamen. Gut, viele Amerikaner sterben jährlich an Osteoporose und immer wieder ist es das Eiweiß. Jetzt, wie wird die Fruchtbarkeit beeinflusst? Hier ist ein interessanter Artikel. Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch möchten wissen, welche Rolle Milchprodukte in ihrer Ernährung spielen. Ein Forscherteam aus der USA und Finnland berichten, dass dort, wo die Pro-Kopf-Milchverzehr am höchsten ist, Frauen zu den deutlichsten altersbezogenen Fertilitätsproblemen neigen. Also Milch hat ein Problem auch mit Fertilität. Hier vor, zum Beispiel die Kramer-Studie hat gezeigt, dass das Galaktose sich ansetzt an dem Ovarium, am Eierstock, und das ist, was das Problem verursacht. Also wiederum der Zucker. Wir haben auch Forschungen hier drüber gemacht. In Thailand zum Beispiel bleiben die Frauen fruchtbar bis zu hohem Alter, wogegen im Westen eine dramatische Abnahme in Fruchtbarkeit stattfindet. Gut, das ist jetzt bei Frauen. Und da stellt sich heraus, es ist der Zucker Galactose, der problematisch ist. Wir wollten wissen, wie ist es bei den Männern? Und da haben wir das geprüft bei den Affen. Da haben wir geschaut, was passiert, wenn sie Milchprodukte in der Ernährung bekommen und was, wenn sie nicht Milchprodukte bekommen. Und dieses hier ist das, was es am besten zeigt. Die anderen sind kompliziert zu erklären, aber das ist einfach. Hier haben wir die Proteinrate gegeben, so wie es in Afrika gebraucht wird. Und Getreidehülsenfrucht, so wie die Afrika-Leute es gebrauchen, und Milchprodukte. Und hier haben wir Vorwärtsbeweglichkeit der Spermen. Und wir sehen, dass sie dreimal so beweglich sind, wenn sie keine Milch in der Ernährung hatten. Also diese Spermen sind blitzig. Sie sind alle Schuhmachers. Immer vorne an der Spitze. Das nächste haben wir Spermkonzentration gemessen. Wiederum dieses hier. Dreimal mehr konzentriert, wenn da keine Milch war. Dreimal. Das ist höchst bedeutend. Also mehr Sperm, viel beweglicher der Sperm. Und hier haben wir die Defekte, die Entwicklungsdefekte. Wenn sie Milch bekamen in der Ernährung, hatten sie wesentlich mehr Defekte, als wenn sie nicht hatten. Und die meisten waren, hier ist ein normaler, das ist ein Mittelstück-Defekt, da sitzt so ein Knopf dran. Hier ist ein Schwanzdefekt, also hier hat der Schwanz einige Knoten. Und dieses Sperm geht natürlich nur im Kreis rum, bum, 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 da passiert gar nichts. Und jetzt kann man verstehen, warum Afrika so fertil ist. Die haben oft Hungersnot, aber Kinder kein Problem. Und Europa? Keine Hungersnot, aber jedes viertes Pärchen muss zur Klinik, um zu fragen, wieso klappt es mit den Kindern nicht. Jedes vierte Pärchen in Europa. Gut, AIDS, das ist natürlich ein Riesenproblem in der Welt. Wir haben festgestellt, dass Lymphozyten dramatisch gesenkt werden, wenn man Milch gebraucht. Also eins, das erste Ding, was AIDS-Patienten machen sollten, ist keine Milchprodukte. Dann hatten sie auch bessere Lymphozyten. Gut, wenn wir verglichen haben bei den Affen, HDL, LDL, also guten gegenüber schlechtem Cholesterin, einfach gesagt, dann waren die, die Hülsenfrüchte und so weiter bekamen, wesentlich besser dran als die anderen. Und es wurde immer besser und besser, so wie die Zeit forderte. Hier ist ein tragisches Bild. Das ist ein Blutgefäß von einem Affen, der Mais, Getreide und Hülsenfrüchte bekam. Das sind die Seitengefäße, sie sind ganz offen. Da ist keine Fettablagerung in diesem Blutgefäß, es ist tadellos. Hier ist eins, das Milch bekam. Schau mal diese Fettablagerungen in diesem Blutgefäß. Und die kleinen Blutgefäße, die hier vollkommen offen sind, so wie da, sind hier alle zu von Fett. Das ist interessant. Hier ist eine Histologie. Hier ist eins, das keine Milchprodukte bekam, keine Fettablagerung in dem Blutgefäß. Hier ist eins, das Milchprodukte bekam, hier ist die Fettablagerung. Also hier ist das Problem. Aber noch etwas, was interessant ist. Da, in diesen Blutgefäßen, wo die Milch bekam, hier, Calciumdeponierung. Calcium. Warum? Weil so viel Kalzium wird freigestellt aus dem Knochen, dass die Niere diesen Kalzium nicht ausscheiden kann. Aber der Körper kann ihn auch nicht wieder einbauen in den Knochen, denn die Osteoblasten haben nicht die Kraft dazu. Also wohin mit dem Kalzium? Er muss abgelagert werden. Also wird er zwischen Gelenken abgelagert, wo es feucht ist, oder sogar in den Blutgefäßen. Jetzt, was passiert mit so einem Blutgefäß, wenn Kalzium da abgelagert wird? Es wird hart, steif. Was passiert dann mit dem Blutdruck? Blutdruck geht hoch. Und was noch? Die Chancen, dass er platzen kann, wird immer höher. Also das ist ein ganz, ganz schlechtes Zeichen, wenn Kalziumablagerung im Gefäß stattfindet. Also das ist, was wir gefunden haben. Natürlich wollten wir dann wissen, Säuermilch, wenn wir Säuermilch nehmen und wir vergleichen das direkt mit Kuhmilch, sieht es dann anders aus, als wenn wir die Säuerbohne gebrauchen? So haben wir das Gleiche wieder wiederholt mit Säuermilch und Milchpulver als Vergleich. Und was haben wir gefunden? Säuermilch, tadellos. Tadellos, genauso wie das andere. Also Cholesterin, LDL, HDL, alle diese Spiegel waren ausgezeichnet. Also traditionell, das Dunkle hier, Konzentration von Cholesterin immer niedriger, wenn sie Säuermilch bekam gegenüber Kuhmilch. Das gleiche hier mit LDL. Wenn sie traditionell ernährt wurden, über Zeit, kann man sehen, dass der Spiegel immer schlimmer war, wenn sie Milch bekamen. Und dann Lymphozyten, auch hier wesentlich besser, als wenn sie Milch bekamen. Hier ist die Hüftenbruch, ein Vergleich in den verschiedenen Ländern. Hier ist Vereinigten Staaten, Neuseeland, Israel, Hongkong und südafrikanische Schwarze mit Milchkonsum. Jetzt frage ich mal, wo glaubt ihr, auf dieser grafischen Vorstellung würde Norwegen und Niederlande und so weiter sitzen? Da oben an der Decke oder vielleicht oben auf dem Dach. Norwegen hat zweimal so viel Osteoporose wie die Vereinigten Staaten. Und da ist es schon ein Riesenproblem. Und was ist die Lösung? Was ist der Rat, den sie bekommen? Mehr Milchprodukte. Es ist unlogisch. Es ist total unlogisch. Hier haben wir Hüftenbruch und Kalziumeinnahme von der Ernährung, also von Milch. Norwegen ganz oben dran. Ganz oben dran. Also offensichtlich funktioniert der Rat, den sie bekommen, überhaupt gar nicht. Dann Männer, Prostatakrebs. 3 Gläser Milch pro Woche hat man schon zweimal die Wahrscheinlichkeit, um Prostatakrebs zu bekommen. Also welche Länder würden wahrscheinlich den höchsten Prostatakrebs haben? Wir schauen einfach mal. Prostatakrebs, wer ist oben dran? Schweiz, Norwegen. Und so sieht man. Die milchproduzierenden Länder obendran. Und das ist jetzt ganz interessant. Hier haben wir Prostatakrebs bei Weißen in Amerika und Prostatakrebs bei Schwarzen in Amerika. Mehr als das Doppelte. Warum? Weil diese armen Leute sind erstens mal milchintolerant. Jetzt werden sie gezwungen durch den Lebensstil in Amerika, um eine Ernährung zu akzeptieren, die nicht für sie geeignet ist. Und dann sind sie zweimal so geneigt, um diese Krankheit zu kriegen. 4-mal so geneigt, um Herzinfarkt zu kriegen, wegen Cholesterinanbau in den Blutgefäßen. Noch ein größeres Problem als das. Hungersnot in Afrika. Die kleinen schwarzen Kinder sterben wie die Fliegen. Frage, was schickt die westliche Welt als Notlösung? Milchpulver, ziegevoll. Was passiert mit den kleinen Kindern? Sie kriegen Durchfall und sie sterben. Dieses Milchpulver ist genauso gut, meiner Ansicht nach, wie Mord. Jetzt, ich habe das schon oft gesagt am Fernsehen, ich habe es auch gesagt zur Weltgesundheitsorganisation und kein Mensch stört sich dran. Warum? Weil die Werbung ist stärker wie die Tatsache. Die Werbung ist stärker wie die Tatsache. Allergien, Asthma, die Nummer eins Droge, die verkauft wird in der Welt, ist gegen Allergien. Die meisten Leute nehmen irgendein Anti-Allergan. Warum? Weil sie alle entweder Heuschnupfen haben oder Migräne haben oder Asthma haben oder dies haben oder jenes haben. Wenn sie die Milchprodukte wegschmeißen würden, würden die meisten Allergien verschwinden. Nicht alles kommt von der Milch. Einige sind allergisch gegen Blumenstaub. Einige sind allergisch gegen Hausmieten und so weiter. Aber 90% des Problems kommt von der Milch. Schmeißt die Milch weg. In 90% von den Fällen verschwindet dann auch die Getreideallergie, die Glutenallergie, diese Allergie, jene Allergie. Die meisten sind sekundäre Allergien gegen Milchprodukte. Hier ist das israelische Journal der medizinischen Wissenschaft und hier wird behauptet, dass Milchprodukte eine wichtige Rolle spielen in der Entwicklung von Allergien, Asthma, Schlafprobleme, Migräne und so weiter und so weiter. Ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Die Wissenschaft weiß es. Aber die Werbung ist immer stärker. So, wenn wir jetzt hier diesen schönen gedeckten Tisch betrachten, was bleibt dann übrig? Das Radieschen können wir essen, den Salat, das Brot und die Tomate und der Rest ist ungenießbar. Also es tut mir leid, dass ich solche Dinge hier sagen musste, aber überlegt mal. Und wenn es logisch ist und es macht Sinn, dann gebrauch einen Ersatz. Es ist ja kein Problem heutzutage. Im Supermarkt gibt es Sojamilch, im Supermarkt gibt es sogar, ich weiß nicht, ob es bei euch gibt, aber bei uns gibt es Joghurt, der von Soja gemacht wird. Wieso nicht? Der schmeckt das Gleiche. Nummer zwei hat keine Caseine. Nummer drei hat keine Galaktose. Nummer vier hat kein Cholesterin, oxidierten Cholesterin. Es ist doch logisch, dass man das gebraucht, eher ist das andere, ja oder nein? Wenn man den gleichen Geschmack und alles somit haben kann. Schokolade und alle diese Produkte, Milch-Zucker-Kombination, die schlimmste Kombination von allem. Cholesterin geht hoch, Triglyceride gehen hoch. Und dann hat man noch Koffein auch noch dabei, eigentlich Theobromide, aber so nebenbei gesagt. Wieso nicht das Problem lösen mit Sojamilch und Karo? Dann hat man das Gleiche und schmeckt auch genauso gut und das Problem ist gelöst. Also nicht verzagen, ändern. Danke.